Stimmen der Biodiversität. Der Podcast zu biologischer Vielfalt mit Insektenforscher Thomas Hören.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Stimmen der Biodiversität mit mir, mit Thomas Hören. Und einige kennen vielleicht die Stimme aus dem Intro, denn die kennt ihr eventuell schon aus dem früheren Projekt Natur 2.0. Das war die Stimme von Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig, die ihr vielleicht auch aus dem gemeinsamen Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter kennt, tierisch-menschlich. Reinhören lohnt sich, nicht nur, wenn man selbst Hunde zu Hause hat oder mit welchen zusammenlebt. Ganz kurz in eigener Sache, weil es eine sehr amüsante Erfahrung war. Ich bin zu Gast in einer Late-Night-Satire-Talkshow gewesen. Willkommen Österreich mit Dirk Stermann und Christoph Grissemann. Das war eine sehr lustige und unterhaltsame Erfahrung. Und die Folge 653, die findet ihr auf jeden Fall online zum Nachhören. Gemeinsam war ich dort zu Gast mit der großartigen Moderatorin, Kabarettistin und Schauspielerin Verena Scheitz. Das hat viel Freude gemacht. Schaut da gerne mal rein. Und ihr habt vielleicht auch wahrgenommen, dass das Intro sich natürlich auch mit diesem Podcast-Projekt gewandelt hat. Und zwar haben wir hier die Musik des Künstlers Dominik Eulberg gehört. Und bei dem sitze ich gerade, wegen seinem neuen Studioalbum. Hallo Dominik.
Hallo lieber Thomas. Herzlich willkommen im schönen Westerwald.
Ja, ich bin ja schon ein paar Mal bei dir gewesen. Wir kennen uns mittlerweile ja schon einige Jahre. Und ich freue mich ganz besonders, heute bei dir zu sein, nicht nur, weil wir zum einen natürlich irgendwie das Intro abgemischt haben zu dem neuen Podcast-Projekt, sondern wir kommen heute zusammen, weil du dein mittlerweile 7. Studioalbum fertig hast und es liegt hier im Prinzip auch vor uns und darüber wollte ich ein bisschen mit dir sprechen und was dich letztlich fasziniert hat, was dich dazu gebracht hat, dieses Album Lepidoptera zu nennen. Und was eigentlich so ein bisschen deine Gedanken hinter den einzelnen, ja, hinter dem Album insgesamt, aber auch hinter den einzelnen Dingen wie dem Artwork oder auch den einzelnen Songs ist.
Ja, sehr gerne. Ich meine, es gibt ja auch eine direkte Verbindung zu dem Album, wo du ja auch maßgeblich so beigetragen hast. Du stehst ja auch hinten groß auf der Danksagung drauf, weil die Schmetterlinge, die man vorne drauf sieht, die sind ja aus eurer Sammlung vom Entomologischen Verein tatsächlich. Ich kann ja mal kurz das Konzept erklären. Musik machen ist ja nichts anderes wie die Selektion aus unendlich vielen Optionen und man kann diesem Meer der Möglichkeiten schnell ertrinken. Ich bin gar nicht mehr so oft hier im Studio, wie die Leute immer meinen, weil mich das auch immer sehr aufwühlt. Man kann ja den Sound spielen mit dem Synthesizer, mit dem. Deswegen gehe ich erst ins Studio, wenn ich auch ein klares Konzept habe, weil dann habe ich einen roten Faden, ein Framing, an dem ich mich lang hangeln kann. Und in dem Fall waren es halt eben die Schmetterlinge, zu denen ich ja von Kind auf eine ganz tiefe Bindung habe. Da können wir gleich ja nochmal drauf eingehen. Ich habe mir meine 12 Lieblings-Schmetterlingsarten ausgesucht. 6 Tagfalter und 6 Nachtfalter und habe die alle musikalisch interpretiert. Ich habe die auch gezüchtet mit meiner Frau Natalia, die auch schon bei dir im Podcast zu Gast war. Und ja, zum einen habe ich so einen roten Faden, ähnlich wie wenn ich jetzt Maler wäre, die dazu ein Bild malen würde, so kann ich die meine Biophilie, wie Erich Fromm das so schön nannte, meine Liebe zu dem Leben wunderbar musikalisch ausdrücken. Und das ist für mich dann ganz klar, wie als würde ich Filmmusik machen. Zum anderen ist so eine Schallplatte auch immer eine leere Litfaßsäule, eine leere Plakatwand, die man mit einer Sinnhaftigkeit füllen kann. Ich bin ja großer Fan von Viktor Frankl, dem österreichischen Psychologen, dem Begründer der Logotherapie, der erforscht hat, was macht uns glücklich. Und es ist im Endeffekt die Sinnhaftigkeit. Also meine letzten beiden Alben waren ja in den deutschen Charts zwischen Helene Fischer und Rammstein. Sie waren in der Bild-Zeitung, im Playboy-Magazin und im McDonald's Magazin und es geht halt eben darum, dass man halt eben diese ökologische Liebe, die Liebe zum Leben und ganz andere Sensibilisierungsgründe damit einspielen kann und somit ist Kunst und Kultur ein ganz wichtiger und wertvoller Vektor und ist auch der Grund, warum ich ja mit dem Naturkundemuseum in Berlin so viel arbeite, wo die Gebrüder Humboldt das schon vor 150 Jahren gesagt haben, um einen holistischen Blick auf die Dinge zu haben, sollte man Kunst und Wissenschaft gleichermaßen ausbilden. Weil wir leben in einem bemerkenswerten Zeitalter. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind so gut wie noch nie durch so Insektenforscher wie dich oder euch. Wir kennen die Gründe für die Krisen, die die Zukunft der Menschheit bedrohen. Wir kennen auch die Ursachen mittlerweile ganz gut. Aber dennoch ändert sich ja weiter nichts. Wir rennen sehenden Auges auf den Abgrund zu und drohen als Homo suicidalis zu enden. Weil die Wissenschaft löst ja keine Probleme, sondern sie ist ja noch ein Werkzeug. Sie ist ein Werkzeug, um eine Evidenz in einen Dialog reinzubringen. Und die wahren Motoren der Transformation, das sind immer die Emotionen. Ja, es ist die Liebe, es ist das Mitgefühl, es ist die Empathie. Das sind viel, viel stärkere Kräfte. Und deswegen versuche ich mit meiner Arbeit erstmal die Liebe, die Empathie, die oft weg ist, wieder zu reaktivieren. Und aus gegebenem Anlass lese ich jetzt auch mal direkt was vor, weil ich habe hier heute Nacht noch einen schönen Artikel gelesen, wo ein Zitat drin war von Helen MacDonald. Zum einen ist es so, ich versuche mit meiner Arbeit die reine Prachtliebe zu reaktivieren, wie man das früher nannte. Früher gab es ja die Wunderkammer, die Naturdevotionalienkabinette, wo es gar nicht darum ging, zu verstehen, wo kommt die jetzt her, was ist die Genese, sondern man hat die einfach als Kunstwerke wahrgenommen, hat sich daran erfreut und das erzeugt ja auch eine Schwingung bei uns. Viele Dinge können wir auch niemals verstehen. Spätestens wenn wir auf die quantenphysikalische Ebene jetzt wechseln würden, da wäre Feierabend ganz schnell bei uns beiden. Und müssen wir auch gar nicht verstehen, wie Humboldt das so schön mal sagte in einem Brief zu Goethe, die Natur muss gefühlt werden. Also viele Dinge können wir einfach nicht kognitiv beschreiben. Ob ich dich jetzt liebe oder nicht liebe, da kann ich nicht drüber nachdenken, sondern ich fühle es. Ich fühle es oder ich fühle es nicht. Und wir schützen ja nur das, was wir lieben. Und das heißt, da müssen wir viel mehr hinkommen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Wissen den Erfahrungshorizont weitet. Also wir nehmen nur das wahr, wofür wir sensibilisiert wurden, was wir kennen. Ich habe zum Beispiel heute Nacht noch eine Story gemacht bei Instagram, die viele Leute begeistert hat, weil wir Menschen haben ja unabhängig von anderen Körpermerkmalen unterschiedliche Augenfarben. Ja? Manche haben braune, manche grüne, manche blaue. Und so ist es auch bei Kranichen. Bei Kranichen gibt es Individuen, die haben gelbe Augen und manche, die haben rote Augen. Also die Iris ist gelb, nicht der Augapfel. Das genau, und das ist was man erstmal gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber wenn man das einmal weiß, dann ist das wirklich faszinierend, weil die Kraniche ziehen ja gerade, die rasten hier auch vor der Haustür. Wir gehen ja gleich raus und beobachten welche. Und da gucken wir mal genau hin. Wenn man das einmal weiß, dann sagt man, krass, mir vorhin nie aufgefallen, dass manche gelbe und manche rote Augenfarben haben. Das ist was Wunderbares, weil das so diese Biophilie reaktiviert. Naja, und Helen MacDonald hat das so schön gesagt. Also und deswegen ist es wichtig, eine Artenkenntnis zu haben oder überhaupt die Arten zu kennen. Deswegen habe ich auch hier innen drin 12 Artenporträts gemacht, wo wir gleich nochmal genau drauf eingehen können, wo wir die Schmetterlinge in allen 4 Stadien als Ei, Raupe, Puppe und Imagines gemalt haben. Das hat der Nikolaus Kuhlen gemacht aus Frankfurt, ein ganz toller Zeichner. Mein lieber Vijay, der Julius Kreger, hat auch ganz toll die animiert als Canvases bei Spotify. Könnt ihr dann auch mal reinschauen, euch das angucken. Und genau da innen drin, da können wir gleich nochmal genau drauf eingehen, habe ich ein bisschen über die Etymologie geschrieben. Wieso heißen die einzelnen Schmetterlinge? Wieso heißt der braune Bär, braune Bär? Oder wieso heißt der Schwalbenschwanz, Schwalbenschwanz oder sowas. Das können wir gleich nochmal en Detail reden. Wir sind ja hier in einer Nerd-Sendung. Und gleichzeitig auch über die Phänologie, weil was viele Leute gar nicht wissen, diese außer den Wanderarten sind die immer da draußen, auch im Winter, als Ei, Raupe, Puppe oder als Imago. Und Helen MacDonald hat das aber, diese Artenkenntnis, dieses Benennen können der Arten wunderbar beschrieben, indem sie schreibt, mit dem Identifizieren ist ein ungeheures intellektuelles Vergnügen verbunden. Jedes Mal, Wenn man eine neue Tier- oder Pflanzenspezies erkannt hat, wird die Natur zu einem komplexeren und bemerkenswerteren Ort. Und aus dem verschwommenen Hintergrund namenslosen Graus und Grüns tritt eine verschachtelte Vielfalt hervor.
Sehr schönes Zitat auf jeden Fall. Und das ist eigentlich, fasst das auch wirklich gut zusammen, was man dann draußen auch so ein bisschen erlebt, je mehr man weiß im Laufe der Zeit, weil man dann selbst vor der eigenen Haustüre, wo es vielleicht schon fast langweilig wirkt, wenn man das in dem Alltag irgendwie erlebt, wenn man beispielsweise auch in einer Großstadt lebt oder so, immer neue Dinge und Facetten entdecken kann und einfach das Wissen einfach braucht als Hintergrund, als Grundlage, als Basis für das Verständnis davon. Sehr schön, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ja, du hast eben schon was gesagt, wir gehen gleich auf jeden Fall nochmal raus und das ist eigentlich auch immer ganz wichtig und das freut mich auch so, dass die letzten Jahre eigentlich bei uns in der Freundschaft uns das auch so ein bisschen verbindet, dass wir zwischendurch gemeinsam rauskommen und gemeinsam unterschiedliche Entdeckungen machen können und da freue ich mich einfach ganz besonders. Also wir sind jetzt schon an der Küste zusammen gewesen, Fossilien suchen, wir sind schon unterschiedliche Insektenarten suchen gewesen, wir sind in Steinbrüchen unterwegs gewesen, also ganz viele spannende Aspekte, Nachtexkursionen, die wir gemacht haben und es macht mir immer wieder sehr viel Spaß und da merke ich eigentlich, dass das was ganz Wichtiges ist. Also ich finde Freundschaften, die insbesondere so diese Begeisterung für die Natur mit sich bringen, etwas sehr Schönes und das ist einfach was ich so toll finde. Und dann bringt uns die Kommunikation zusammen. Also ich habe viel von dir gelernt in den letzten Jahren auf jeden Fall. Habe mir da sehr viele Dinge mitgenommen im Laufe der Zeit und finde einfach sehr wichtig, dass man insbesondere, wenn man über biologische Vielfalt spricht und Leute versucht auch Einblicke zu gewähren in biologische Vielfalt, dass man immer wieder was Neues erfinden muss und andauernd neue Wege ausprobieren muss und muss sich trauen, so Gerüste, die man sich vielleicht gesetzt hat, gebaut hat für so eigene Kommunikationsformate oder sonst was, auch immer wieder mal zu hinterfragen und aufzubrechen. Und das ist was mir mit dir in den letzten Jahren auch einfach gelingt. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall sehr. Wir gehen vielleicht nochmal zurück zu Lepidoptera. Du hattest es schon gesagt, die Schmetterlinge, die stammen aus den naturwissenschaftlichen Sammlungen in Krefeld, die wir als Entomologischer Verein Krefeld betreuen. Und du bist gemeinsam mit Natalia da gewesen und wir haben uns die Exemplare von diesen Arten, für die du dich entschieden hattest, rausgesucht in diesen Sammlungen, damit die, wie ich finde, sehr gelungen fotografiert und in dieses Artwork umgesetzt worden werden konnten. Und vielleicht schauen wir schon mal, welche Arten dabei sind und welche man mal da finden kann. Letztlich die Informationen, und gleichzeitig natürlich auch so dieses Cover von diesem neuen Album. Das könnt ihr euch in den Shownotes auf jeden Fall parallel angucken oder ihr findet es in Social Media bei Dominik Eulberg natürlich auf deiner Website genauso. All diese Dinge werde ich da auf jeden Fall verlinken, sodass ihr euch auch parallel zur Folge diese Dinge angucken könnt, wenn ihr das möchtet. Schauen wir gerne mal rein. Was ist eine Falterart, die du sehr spannend findest?
Erst mal Bezug nehmend auf dein gemeinsames Rausgehen, das sehe ich genau wie du. Das finde ich auch mal total schön, wenn man das macht, weil Glück ist ja etwas, was sich verdoppelt, wenn man es teilt, weil man dadurch ganz andere Dinge rezipiert. Also ich gucke dann eher im Himmel oder höre immer, wo es in irgendwelche Vogelstimmen zu hören. Gerade zum Beispiel hört man schon die Eulen überall draußen. Wir werden gleich einen Uhu sehen, der ruft hinten bereits am See, die Waldkreuze, die Herbstbalz ist im vollen Gange. Und ich finde es immer toll, weil du findest einmal im Totholz und so irgendwelche Viecher, da wird ich niemals drauf kommen. Das heißt, es erweitert den Erfahrungshorizont. Aber ich finde es aber auch ganz wichtig, dass man alleine rausgeht in die Natur und das kontemplativ macht. Also das ist für mich eines der besten Therapeutikas, die es gibt. Weil man ist der Kopf so voll, dass man gar nicht mehr richtig spürt und weiß, was will ich überhaupt? Und da finde ich das total super, wenn man einfach rausgeht, ohne Ziel, man schlendert und man lässt die Dinge passieren, man unterscheidet zwischen einer gerichteten, einer passiven Aufmerksamkeit. Und wenn man einfach rausgeht und die Dinge geschehen lässt, dann ist das wie eine Defragmentierung der Festplatte oben im Kopf, was ich immer ganz, ganz toll finde. Und dann spürt man nach kurzer Zeit wieder, was will ich und was will ich nicht. Also das ist beides ganz wichtig. Ja, aber zu den Schmetterlingen, also ich habe ja, bin ja auch ohne Medien groß geworden, ohne Fernseher. Und die Natur war schon immer mein großes Entertainment-System und gerade die Vögel und die Schmetterlinge. Also Kind bin ich jeden Tag rausgegangen, habe Schmetterlinge gefangen, habe die bestimmt und habe sie dann wieder freigelassen. Und zu zwei Arten vor allen Dingen habe ich eine ganz tiefe emotionale Bindung, wo wir mal kurz drauf eingehen wollen. Das ist zum einen der große Schillerfalter, den man hier sieht. Apparatus Iris ist sein lateinischer Name. Und bei dem ist es so, dass die männlichen Falter schillern ganz toll. Das ist so ein Changieren, ein Irisieren, je nachdem, wie das Licht drauf bricht. Je nachdem, wie das Licht drauf fällt. Interessanterweise ist das keine Pigmentfarbe, sondern eine Strukturfarbe. Das heißt, wenn man sich das unter dem Mikroskop anschauen würde, das sind wie so kleine Prismen, die das Licht brechen, dass überhaupt dieses violett schillernd existiert. Wir hatten nun letztens noch die Frage, gibt es überhaupt die Farbe Blau als Pigmentfarbe bei Insekten? Thomas, weißt du das?
Wir hatten da mal drüber gesprochen. Ich hatte erst ursprünglich gesagt nein, aber du hattest einen Bekannten auf jeden Fall, der meinte doch, es gäbe irgendwas auf jeden Fall.
Weil wir hatten zum Beispiel vom Totenkopfschwärmer die Raupen vorhin, ja. Da ist ja, die sind ja auch eine Blaufärbung, das ist ja keine Strukturfarbe.
Genau, und wir haben natürlich auch den Alpenbock, Rosalia alpina, bei dem ist es dann die Frage, ob das auch Pigmente sind. Ich denke ja, weil sie zumindest auch sehr schnell zerfallen nach dem Tod. Also das heißt, das bleibt im Prinzip nicht identisch. Und ich glaube, das ist immer so ein Hinweis, wenn man vielleicht auch beim Plattbauch beispielsweise, bei der Libelle, da weiß ich auch nicht, ob das ja vielleicht auch...
Aber weißt du, warum das metabolistisch so schwierig ist für die?
Nee.
Ich habe das mal was gelesen, aber ich habe es wieder vergessen.
Aber da ist genau der nächste Recherchestrudel, der auf uns wartet im Anschluss.
Also das muss irgendwie von dem Metabolismus, weil irgendein Abfallprodukt dabei entsteht, muss das ein unglaublicher Kraftakt sein, gerade die Farbe blau zu machen. Und das ist ja auch interessant, dadurch, dass man die Farbe blau als Pigmentfarbe so selten in der Natur findet, ist der Begriff für die Farbe blau auch erst ganz spät entstanden. Das ist ja auch ganz spannend, jetzt noch gelesen. Also das gibt's noch gar nicht so lange, den Begriff blau. Also das ist mit Abstand am spätestens erst gekommen. Naja, so genau. Und der Schillerfalter, der besucht ja keine Blüten, der ernährt sich nicht von Nektar, sondern der saugt Mineralien, nimmt er auf an zum Beispiel an Steinen, aber auch an Tierexkrementen oder auch an Baumwunden. Und als Kind, das hatte mein Vater mir letztens noch erzählt, war ich im Wald und da war eine Baumwunde und da war ein Schillerfalter, der sich da dran gelabt hat. Meine Sinne waren ja noch sehr unbefleckt und ich konnte das gar nicht fassen, dass da ein Wesen saß vor mir, was immer wieder die Flügel aufgeschlagen hat und die so geschillert hat, geglänzt hat. Und mein Vater meinte, ich müsste 3-4 Stunden lang mit offenem Mund davor gesessen haben. Also es war noch, bevor ich im Kindergarten gehen sollte, also ich war so 3-4 Jahre alt oder sowas und war völlig in love. Und meine nächste Initialzündung war das kleine Nachthornauge, Saturnia pavonia, das Männchen, die interessieren sich ja auch nicht für Blüten, sondern die interessieren sich gar nicht für Nahrung als Schmetterling, sondern sie haben noch nicht mal einen Mund, sie haben noch nicht mal einen Darm, sie zehren alleine von den Reserven, die sie sich als Raupe angefressen haben. Sie leben nur zum Lieben quasi, um sich fortzupflanzen und sind dafür mit Festgewändern, mit überbordender Schönheit ausgestattet, über Pheromone. Finden sie sich, das ist ja wirklich verrückt. Also wir hatten hier selbst, Natalia züchtet die ja und hatten ein Weibchen und hatten die vorne im Garten und das hat keine Stunde gedauert, da kamen die wie mit einem Magnet angezogen, kreisten die oben im Himmel und baff, docken die da dran, haben die gepackt. Also es ist Wahnsinn, wie das funktioniert. Bei Pheromonen können die sich ja kilometerweit finden. Jean-Henri Fabre übrigens hat das ja erforscht, von dem bin ich ja großer Fan. Also falls ihr mal in der Provence seid, geht mal dahin. Naja, und dadurch, dass die nur so kurz leben, sind die auch kaum abgeflogen, wenn die sterben. Ich hatte als Kind, ist der Thomas, das Männchen gefunden bei uns auf der Straße. Und es hat so ganz feine, so ganz sublime Violett- und Pinktöne, ganz filigranes Muster. Und ich dachte wirklich, dass eine feine Dame ihre Brosche da verloren hätte. Und dachte, das wäre ein Schmuckstück, was ich gefunden habe. Und habe das aufgenommen und bin nach Hause gelaufen. Und hab gesagt, Mama, Mama, wo ist das nächste Fundbüro? Hier hat jemand seine Brosche verloren und wollte das abgeben, bis ich da mal verstanden habe, dass das ein Schmetterling war. Und das war ja da, also so eine Kostbarkeit, so ein Juwel für mich, dass diese Liebe für Schmetterlinge ganz tief bei mir eingebrannt hatte. Und da ich ja keinen Fernseher hatte, habe ich dann sehr viele Schmetterlingsbücher mir besorgt und habe da jeden Abend drin gelesen und habe davon geträumt, habe von den blauen Ordensbändern geträumt, dem Osterluzei-Falter, dem Apollo-Falter, dem Trauermantel und so weiter. Das waren wirklich so die Idole meiner frühesten Kindheit, die ich am aller tollsten fand. Ja, und das hat eine ganz, ganz tiefe Liebe in mir erzeugt. Übrigens ist es ja, die Weltliteratur ist voll davon, also viele große Schriftstellerinnen und Schriftsteller waren ja auch begnadete Lepidopterologen, zum Beispiel Hermann Hesse, von dem wir gerade die Rede hatten. Also niemand hat das Wesen der Schmetterlinge so schön beschrieben wie Hermann Hesse, wie ich finde. Wenn du möchtest, kann ich es dir mal vorspielen.
Gern.
Die Schmetterlinge nun, von denen hier die Rede sein soll, sind gleich den Blumen für viele Menschen ein sehr bevorzugtes Stückchen Schöpfung. Ein besonders geschätztes und wirksames Objekt jenes Erstaunens, ein besonders lieblicher Anlass zum Erlebnis, zum Ahnen des großen Wunders, zur Verehrung des Lebens. Sie scheinen gleich den Blumen recht eigens als Zierde, als Schmuck und Juwel, als kleine funkelnde Kunstwerke und Loblieder von höchst freundlichen, anmutigen und witzigen Genien erfunden und mit zärtlicher Schöpferwollust ausgedacht worden zu sein. Man muss schon blind oder aber sehr verhärtet sein, um beim Anblick der Schmetterlinge nicht eine Freude, einen Rest von Kinderentzücken, einen Hauch des goethischen Erstaunens zu empfinden. Und das hat gewiss gute Gründe. Denn der Schmetterling ist ja etwas Besonderes. Er ist ja nicht ein Tier wie alle anderen, er ist eigentlich überhaupt nicht ein Tier, sondern bloß der letzte, höchste, festlichste und zugleich lebenswichtigste Zustand eines Tieres. Er ist die festliche, die hochzeitliche, zugleich schöpferische und sterbensbereite Form jenes Tieres, das vorher schlafende Puppe und vor der Puppe gefräßige Raupe war. Der Schmetterling lebt nicht, um zu fressen und alt zu werden, er lebt einzig, um zu lieben und zu zeugen. Dazu ist er mit einem unerhört prachtvollen Kleide angetan, mit Flügeln, die viele Male größer sind als der Leib und die in Schnitt und Farben, in Schuppen und Flaum, in einer höchst mannigfaltigen und raffinierten Sprache das Geheimnis seines Daseins ausdrücken. Nur um es intensiver zu leben, um das andere Geschlecht zauberischer und verführerischer zu locken, das Fest der Fortpflanzung strahlender zu begehen.
Ja, so hat Hermann Hesse die Schmetterlinge interpretiert.
Sehr schön, vorgelesen von Natalia. Ganz lieben Dank dafür.
Ja, genau.
Und ja, ich finde, das ist wirklich sehr schön, weil dieser literarische Blick, der fehlt mir als Wissenschaftler ja häufig, weil ich in meinem Leben sehr, sehr lange was ganz anderes gelernt habe. Und deswegen finde ich das immer so schön, wenn jemand das so in Worte fassen kann. Und ja, da kenne ich auch niemanden, der das heute könnte, in irgendeiner Form.
Oh, gibt schon Leute, die können das schön beschreiben. Aber ja, also man merkt halt eben diese, dass er sich sehr, 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 sehr intensiv mit Schmetterlingen beschäftigt hat. Und das kann ich jedem und jeder auch nur empfehlen. Macht das mal ein Jahr lang, macht man Schmetterlingsjahr. Also geht mal raus und versucht mal, die zu erforschen vor der eigenen Haustür. Was gibt es da überhaupt? Was gibt es für Unterschiede? Mit was für Kleidern sind die versehen? wie kann man die anlocken? Über Licht kann man sie anfangen mit Lichtfallen. Jetzt im Herbst kann man sie gut mit Ködermethoden, mit einer Mischung aus Rohrzucker, Wein, Rum anrocken, locken, weil sie vergorenes Obst imitiert, diese Ködermethode. Und die Raupen kann man ja sehr gut mit UV-Licht detektieren. Und das ist faszinierend, das mal zu erspüren. Wie gesagt, es gibt 3700 Schmetterlingsarten bei uns in Deutschland, wovon gerade mal 180 Tagfalter sind, 3520 sind Nachtfalter. Ich hatte letztens erst gelesen, dass die evolutionsbiologisch sogar 200 Millionen Jahre älter sind als die Tagfalter. Gibt es seit rund 300 Millionen Jahren. Ja, und diese Metamorphose, die vollständige Verwandlung, also dieses Holometabole, das ist für mich echt immer noch ein Wunder, dass die Raupe sich ein letztes Mal häutet. Darunter kommt schon wie so eine Puppenstruktur hervor und dann löst sich das Gewebe aber erstmal innen drin auf über die Verdauungssäfte. Nur wenige Prozent sind da resistent gegen die Imaginalscheiben und daraus wächst dann ein neues, komplett neues Lebewesen. Also das ist Wahnsinn. Also ja, Schmetterlinge sind ein so viel Ebenen, aber ein ganz wunderbarer Vektor, um das Staunen wieder zurückzubringen über das Wunder des Lebens und über die ja, Schönheit der Natur, was ich erstmal ganz, ganz wichtig finde, weil das Staunen ist immer der emotionale Beginn einer jeglichen Erkenntnis. Und ja, ich versuche das auch immer mit alltagstauglichem Stützwissen den Leuten so an die Hand zu geben. Da können wir ja gleich mal ein paar Arten uns genauer anschauen. Aber da ist halt eben auch die Etymologie immer sehr, sehr interessant. Warum heißen die so? Was soll das überhaupt? Da steckt schon so viel Wissen und Spannendes dahinter. Zum Beispiel Lepidoptera kommt aus dem Griechischen, bedeutet so viel wie Schuppenflügler. Weil alle Schmetterlinge haben Schuppen auf den Flügeln, wenn man sich die mal unter dem Mikroskop anschaut. Und der deutsche Name, genauso wie der englische Name Butterfly, kommen daher, dass man früher beim Buttermachen, beim Schmandmachen, beim Schmetten hat sich oben ein Rahmen abgesetzt, wo sich Insekten dran gelabt haben. Und diese Insekten hat man Schmetterlinge genannt. Das kommt vom Schmetten. Ja, das finde ich immer ganz interessant, weil das erzeugt auch direkt so eine Empathie, wenn man die Namen versteht dahinter. Wieso heißt der so? Ansonsten sterben Arten aus und sie sind nicht der Rede wert. Also man weiß ja gar nicht viel über Arten. Hatte ich letztens erst noch gelesen, das wollte ich noch fragen, ob das stimmt, dass bei 99% aller Insektenarten auf der Erde, dass man noch nicht mal den Gefährdungsgrad von denen weiß.
Das könnte gut hinhauen. Also ich weiß, so knapp von 8% der global beschriebenen Diversität gibt es Einstufungen der Gefährdung bei den internationalen roten Listen. Und wie viel es jetzt genau bei den Insekten sind, weiß ich gar nicht. Aber wir hatten ja dafür ein anderes Projekt gemeinsam auch mal recherchiert und hatten rausgefunden, dass es also so knapp 3 bis 5 Millionen Arten auf jeden Fall gibt, wahrscheinlich auf diesem Planeten. Und der Großteil ist ja noch unbeschrieben. Die haben wir wissenschaftlich noch gar nicht für uns benannt und in irgendein System eingeordnet. Und schon allein deswegen werden wir wahrscheinlich wirklich bei 99% liegen. Das passt mit Sicherheit sehr gut, ja. Also der größte Teil ist unbekannt. Wenn wir davon reden, dass so und so viele Arten vom Aussterben bedroht oder gefährdet sind, schon alleine bei uns in Deutschland ist es so, dass wir etwa 55% noch gar nicht eingestuft haben. Also auch bei uns ist es so. Und global mit Sicherheit. Also ich denke, wir sind noch über 99% wahrscheinlich.
Ja, wir können ja mal, wenn du magst, können wir ja mal 3, 4 Schmetterlinge exemplarisch raussuchen. Dann können wir ein paar Wunderfakten über die euch erzählen und uns dann auch vielleicht in das Musikstück mal reinhören, um zu schauen, wie hat er das denn da gemacht oder was hat er denn da gemacht, weil viele Schmetterlinge geben ja keine Sounds von sich, obwohl ich hier direkt auf dem Cover 2 Schmetterlinge sehe, die sehr wohl Sounds machen. Weißt du, welches sind, Thomas?
Ich sehe auf jeden Fall den Totenkopfschwärmer, der auf jeden Fall, und das Tagfrauenauge. Die machen ja auch so ein Fauchgeräusch, was die von sich geben können. Ich habe auch, wir sind ja zusammen mal in Mergelgrotten unterwegs gewesen und haben uns ein paar überwinternde Tagfauenaugen angesehen. Das machen die auch jetzt wieder. Also jetzt gerade haben die sich auch wieder Höhlen und künstliche Höhlenstrukturen aufgesucht. Alte Dachböden, Keller, alles Mögliche, was die eigentlich annehmen, um dort witterungsgeschützt zu überwintern. Und wenn man die dabei stört, dann hört man natürlich auch das Fauchen. Also genau, die beiden sind es auf jeden Fall als Falter, ne? Also die dann als fertiger Falter wirklich diese Geräusche von sich geben.
Genau, also der Totenkopfschwärmer, Achechonte atropos, der macht das vor allen Dingen, wenn er angegriffen wird, weil der, das ist ja wirklich ein Jumbo-Jet, der braucht ja erstmal eine Zeit lang, bis er seine Flugmuskulatur überhaupt warm hat, um fliegen zu können. Und wenn der jetzt irgendwo sitzt und da kommt eine Maus und will dann knappern, dann saugt er über seinen kurzen Rüssel, der hat den ganz kurzen Rüssel, um damit Bienenwaben, Honigwaben anzustechen, saugt die Luft rein und stößt sie wieder aus und macht so ein pfeifendes Geräusch. Der bestimmt auch schon mal gehört, oder? Kannst du ja mal hier vorspielen. Okay, ja, und das Tagfauenauge wurde, was der Thomas vorhin schon meinte, die haben ja zum einen diese Augenflecken, die sie aufschlagen, wenn zum Beispiel ein Vogel sie bedroht, dann denkt der Vogel, wow, WTF, was ist das denn für ein komisches Viech? Und dann verschreckt das den Fressfeind erstmal. Aber vor allen Dingen, wenn, da gab es auch eine Studie zu, bei Mäusen wirkt das nicht so gut, weil das ist ja auch dann mitunter im Dunkeln und die machen erst eher dieses Geräusch, dieses zischende Geräusch, wobei die das meines Wissens gar nicht über den, natürlich nicht über den Mund machen, sondern über Flügelschuppen, die sich irgendwie ineinander verzahnen. Genau weiß ich das gar nicht. Weißt du das?
Genau, also ich gehe auch von diesen Flügelschuppen auf jeden Fall aus, weil man das meines Erachtens sogar schon so fast hören kann, wenn man es parallel sieht. Also das heißt, man kann es schon fast wahrnehmen, wenn man die dabei beobachtet. Ich habe es ja so als Fauchen bezeichnet, aber das, was du meintest, passt wahrscheinlich auch deutlich besser so. Das ist irgendwie ein Geräusch, was man auch nicht wirklich imitieren kann, weil es charakteristisch ist und es klingt wirklich wie so ein abruptes Übereinanderreiben. Vielleicht auch ganz entfernt ähnlich, wenn man sich irgendwie diese Klangfrösche oder sowas vorstellt und man hat so Strukturen, die man wirklich übereinander gibt. So klingt es ein bisschen, ja.
Fangen wir mal einfach mal an. Ja, das ist doch der erste Track des Albums. Das ist das kleine Nachtfauenauge. Wie gesagt, das ist immer sehr subjektiv natürlich. Wie vertont man jetzt ein kleines Nachtfauenauge? Also ich gehe da auch gar nicht bewusst dran, sondern mache das sehr intrinsisch aus so einer ganz tiefen Emotion heraus. Und das ist erst im Nachhinein, wird einem da bewusst, wird mir überhaupt bewusst, warum ich Dinge so gemacht habe. Weil hierbei ist mir aufgefallen, ich habe hier so ein Rimshot genommen. Mhm. Das klingt ja wie so ein Metronom, wie so ein Ticken, wie die Uhr tickt, die Zeit tickt. Ich habe keine Zeit zu verlieren, die Art, ne? Die muss ganz schnell den Partner finden, aber das habe ich jetzt nicht bewusst gemacht, sondern das muss so sein irgendwie. Und dann ist mir auch generell aufgefallen bei dem ganzen Album, dass das schon sehr kraftvoll, deutlich und stark ist. Aber auf der einen Seite, dass alles immer so flattert, ne? Hörst du's? Also die ganzen Sounds, die ganzen Synthesizer, die zittern so, die flattern so mit Vibrato oder Tremolo oder auch mit Sidechainings oder mit Transgates, so Gate-Effekte. Und das habe ich auch nicht bewusst gemacht und das ist mir erst nachher aufgefallen, ja, dass irgendwie so dieses Flattern im Flug dieses ewige Bewegende sehr gut zeigt. Genau, und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich auch immer wieder so klare Breaks mache, wo dann jetzt was Fake Noise raus entschlüpft. Metamorphose, jetzt ist der adulte Falter geschlüpft, der live miterlebt die Geburtsstunde. Und das ist das Besondere beim kleinen Nachtfaunauge ist, dass das gehört ja zur Familie der Pfauenspinner, das heißt, die spinnen nochmal einen Kokon, in dem sie sich dann verpuppen. Das ist übrigens etwas, was man sehr, 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 sehr oft falsch liest in irgendwelchen Artikeln oder Literatur oder auch Büchern tatsächlich. Da steht dann drin, dass der Falter dann entweder einen Kokon oder eine Puppe bauen würde. Das ist natürlich Quatsch, weil also jeder Schmetterling metamorphiert in einer Puppe. Manche Arten bauen noch einen zusätzlichen Kokon als Schutz, aber in einem Kokon ist immer eine Puppe drin. In einem Kokon findet nicht die Verwandlung statt. Also das muss man mal so, ich hoffe, ich habe es richtig zusammengefasst.
Ja, absolut. Manche Falter machen das ja schon, dass sie Schutzsäcke schon als Raupe mit sich tragen und die später dann nutzen zur Verpuppung. Diese Sachen gibt es ja auch. Aber
die echten Sackträger?
Genau. Psychiden.
Genau. Das ist ja total verrückt. Bei den echten Sackträgern gibt es ja auch Weibchen, die noch nicht mal mehr Beine haben. Also manche Schmetterlingsarten haben die Weibchen gar keine Flügel mehr, zum Beispiel bei den Frostspannern. Bei den echten Sackträgern gibt es sogar welche, die haben gar keine Beine, noch nicht mal Beine. Ne? Also die nach der Metamorphose werden die quasi direkt an der Puppe befruchtet, verstehe ich das richtig?
Ja, genau, die bleiben quasi da drin, verlassen das ihr Leben lang überhaupt gar nicht.
Wahnsinn.
Und die Männchen fliegen dann wirklich nur zur Begattung an, dann werden Eier gelegt und das war's schon. Also da gibt's alle Reduktionen.
Ja, nicht nur das, manche haben sogar die Reduktion, dass die noch nicht mal männliche Falter brauchen, dass die parthenogenetisch sind. Glaube ich auch bei den echten Sackträgern, gibt es das sonst noch irgendwo im Bereich der Schmetterlinge?
Ja, mit Sicherheit. Also mir fällt jetzt zwar kein Beispiel ein, aber Parthenogenese ist eigentlich relativ weit verbreitet. Das wird es auch noch an anderer Stelle geben. Ja, war sehr schön. Also der ganze Song war so eine kleine Reise und das hatte ich ja auch dir gesagt als Feedback. Ich hatte irgendwann mal kurz vor Erscheinen natürlich schon mal reingehört und hab dir im Prinzip auch so ein bisschen Rückmeldung gegeben. Ich bin ja auch Ambient-Fan und bin mit einigen Sachen groß geworden, was Ambient angeht. Und deswegen gefällt mir das Album auch sehr gut, weil das eine Stimmung erzeugt, die man nicht in allen Genres wiederfindet. Auch das ist eigentlich auch das Spannende. Und genauso spannend finde ich natürlich, dass hier jeder Falter ja für sich ein abgeschlossenes kleines Kunstwerk dann eigentlich geworden ist. Und jeder Song natürlich anders ist, aber diese Reise findet sich dann relativ schnell wieder, weil man natürlich ein Muster im Album grundsätzlich erkennt. Also zwischen den einzelnen Songs begleitet man jede Art bei der eigenen Metamorphose und jede Art hat ja dir irgendwie Inspiration mitgegeben. Das finde ich eigentlich so schön.
Genau, und zum anderen habe ich zu allen Schmetterlingsarten hier eine ganz tiefe Verbindung seit meiner frühesten Kindheit und das versteht mein Gehirn natürlich nicht, dass wenn ich jetzt einen Schillerfalter draußen sehe, dass das nicht derselbe ist wie in meiner Kindheit, sondern da denkt mein Gehirn, sagt man, ach, da bist du ja wieder, mein Freund, lange ist sehr schön, dich wiederzusehen und dann dockt diese Emotion direkt wieder bei mir an, diese Biophilie. Und das ist etwas Wunderschönes. Wir können uns jetzt mal noch ein weiteres Beispiel anhören. Und zwar ist das ein Tagfalter, hören wir uns jetzt mal an. Das ist mir auch nachher dabei aufgefallen, dass die Tagfalter viel happier sind, viel freudiger, frohlockender, ein ja mehr so ein Reigen geworden sind. Und ich finde, das macht auch wirklich totalen Sinn. Also wenn man die, wenn die Sonne scheint, dann sind die Tagfalterlieder richtig toll. Und die Nachtfalterlieder, denkt man so, ja, bisschen langweilig. Aber sobald es Nacht ist, sind mir die Tagfalterlieder oft schon ein bisschen too much so. Und die Nachtfalterlieder entwickeln dann erst ihre ganze Schönheit. Also das ist wirklich spannend, wie das so damit zusammenhängt. Aber wir hören uns jetzt mal den Schwalbenschwanz an. Da flattert er. Sehr fröhlicher und sommerlicher Track geworden. Ja, wieso der Schwalbenschwanz heißt, ist klar, weil der hinten diese Zipfel hat, die an den Schwanz einer Schwalbe erinnern, zum Beispiel eine Rauchschwalbe, die hat da diese schönen langen Schwanzspieße. Weißt du, welche Funktion die haben, diese
Zipfel? Nee, das weiß ich tatsächlich auch nicht.
Kann ich dir mal erklären, weil das ist eine Form von Täuschung, eine Form von Selbstmimikrie. Wenn jetzt ein Vogel kommt, dann denkt er, diese beiden roten Augenflecken hier hinten, das wären die Augen, ja, da sind die drauf, das sind Augen, und das wären die Fühler, das sind quasi Fake-Fühler. Und dann kommt der Schmetterling und beißt dem hier hinten rein, und hier ist auch eine Sollbruchstelle, wenn man mal genau hinschaut, ja, und beißt nur ein kleines Stück aus den Flügeln heraus, und der Schmetterling hat eine zweite Überlebenschance.
Das ist ja schön. Das sieht man draußen auch häufiger bei den Faltern, dass schon was fehlt. Das genau. Heißt, dann sind die meistens erfolgreich als potenzielle Beute noch entkommen aus einer Situation.
Eine wunderbare Täuschung. Ja, und die Raupe von dem, man findet sie auf wilder Möhre oder Dill oder Fenchel. Auch im Garten findet man sie häufig. Und die hat auch ganz crazy Skills, wenn die bei Gefahr, wenn die sich bedroht fühlt, dann kann die so eine orangefarbene Nackengabel ausstoßen. Osmaterium nennt man das. Und dann kommt auch ein sehr prägnanter Duft bei heraus. In der Literatur liest man immer, dass es ein unangenehmer Geruch sei, aber ich finde ihn sehr angenehm. Also ich finde es wie so ein Parfum, ein herbes Parfum. Und jetzt hören wir erst nochmal nach der Metamorphose rein, wenn der Schmetterling jetzt kommt. Ja, ist eine sehr sonnenliebende Art, wie ihr hört, ne? Aber wie gesagt, wenn die Sonne scheint oder man fährt Auto, ist das super, super, super. Aber jetzt ist es ja schon dunkel, da ist das fast ein bisschen Quatsch, ne? Aber das, ja, das Besondere dabei ist, dass der wirklich auf meine Emotionen achte, wenn es erstmal vollkommen egal ist, was das ist, was jetzt da rauskommt. Was ist das denn jetzt hier? Ist das jetzt hier Techno? Was ist das? Popmusik? Was ist das? Es ist mir vollkommen egal, was es ist, sondern es geht einfach nur um Musik, ja. Und immer dieses in Boxen packen, dieses Framing, das geht mir richtig auf die Nerven. Da habe ich auch keine Lust zu. Es gibt ja auch die Techno-Polizei, die immer sagt, was man darf, was man nicht darf und so weiter. Ist ja tatsächlich oft so. Aber mir ist das mittlerweile alles egal. Ich mache das einfach, wie es aus mir rauskommt.
Gab es schon Feedback von der Techno-Polizei oder noch nicht?
Nee, also bis jetzt ist es ja noch nicht draußen, aber also
auf die Single vielleicht.
Nö, also bis jetzt war rundum positiv, aber ich kann mir das vorstellen, dass manche Leute sagen, das ist doch gar kein richtiger Techno, was soll das denn? Aber das ist, wie gesagt, mir ist es egal. Das ist, also nochmal, also ich sehe das ja auch gar nicht mehr so als reines Musikprojekt, sondern für mich ist das auch ein Kunstprojekt. Also ich war jetzt auch in vielen Medien und Magazinen, ich war zum Beispiel jetzt im Monopol-Magazin, habe ich ein großes Interview gegeben. Das ist ja eigentlich eine Zeitung für bildende und malende Kunst, wo als Musiker gar nicht reinkommt, weil die sagen, das ist ja ein Gesamtkunstwerk. Die Musik ist ja nur ein Teil davon, ne? Also ja. Dazu gibt es ja, wie gesagt, die ganz tollen Canvases. Es gibt auch ein Spiel, wird es dazu geben, ein Memory-Spiel, wo man die Raupen und die Imagines als Paar finden muss. Es gibt, wird tolle Musikvideos geben. Eins hat der Jan Haft ja schon gemacht. Das könnt ihr euch dann anschauen, zum großen Schillerfalter. Dann wird es noch ein anderes tolles geben mit Flügelschuppen, mit Makrofotos von einem ganz tollen Makrofotografen, der ist Torben Danke. Mit dem haben wir beide auch das Buch von Angesicht zu Angesicht im Kosmos Verlag ja übrigens gemacht. Und dann wird es noch ein drittes spannendes Buch geben, ein Public Engagement Video, wo Kinder, aber auch alle Erwachsenen dazu aufgerufen werden, Schmetterlinge zu malen. Und dann werden wir daraus ein Musikvideo konzipieren, ein Public Engagement Video.
Sehr schön. Und währenddessen ist der Schwalbenschwanz ausgeflattert. Der Song war vorbei, genau. Also ja, ich fand das vor allem sehr schön, ist mir auch beim Hören damals schon aufgefallen, dieser starke Unterschied zwischen Tag- und Nachtfaltern, was interessant war, weil du meintest ja auch, das war nichts Gewolltes, sondern du hast das quasi, das ist so entstanden dann quasi zum Schluss. Und ja, ich finde das auf jeden Fall auch sympathisch, dass man da abends sitzt und so ein Tagfalter könnte mal zu viel sein. Und da musste ich eben auch schmunzeln, als du das erzählt hattest. Das trifft es wirklich sehr schön eigentlich. Mir ist es manchmal auch dann, wenn es zu aufgedreht ist und es passt gerade nicht oder so, dann habe ich das auch, dass ich mich manchmal ein bisschen zurückziehe. Und deswegen kann ich es auch sehr gut nachvollziehen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für den Einblick in die Songs. Mich hat das sehr gefreut. Letztlich, wer Interesse hat an diesem Album, wo bekommt man das? In welcher Form? Wie sieht das aus?
Ja, also die Schallplatte gibt es in allen gängigen Schallplattenläden, gibt es ja tatsächlich noch. Oder auch bei uns im Online-Shop, im Vogelbüro Eulberg. Das gibt es natürlich digital auch bei Spotify, obwohl Spotify so ein zweischneidiges Schwert natürlich ist. Also ich bin auch immer, mit dem Gedanken, mich da abzumelden, weil zum einen die Gewinne sehr unfair auf die Künstlerinnen und Künstler verteilt werden, weil es gibt ja eine gewisse Abo-Prämie und das wird also an die großen Künstler stark verteilt, egal von was die Leute jetzt wirklich hören. Ein weiteres Problem ist, dass sehr viel KI-generierte Musik da eingespült wird, hunderte Millionen, was ja den Beitrag noch mehr aufteilt. Und zum anderen, investieren sie auch in fragwürdige Projekte, Spotify selber, so ja, dass man sich wirklich die Frage stellen muss, ob das noch so eine gute Plattform für die Zukunft ist. Aber ansonsten digital überall und auf CD gibt es auch tatsächlich noch, bin ich auch immer noch überrascht, dass so viele Leute noch CDs kaufen. Mhm. Aber ja, genau. Und dann ist ja auch geplant dazu, da bin ich gerade dabei, das zusammenzustricken mit der Heinrich-Böll-Stiftung, der Sielmann-Stiftung, aber auch dem BUND, weil die immer den Schmetterling des Jahres wählen, eine Bildungstour durch Natur- und Umweltbildungszentren zu machen, wo man ja neben Vorträgen auch Workshops macht zum Thema Schmetterlinge.
Sehr schön. Ja, wir haben es eben schon angekündigt. Für uns gibt es jetzt gleich erstmal dann noch eine Exkursion nach draußen und wir gehen nochmal ein bisschen an die frische Luft, was mich auch sehr freut. Aber erstmal danke ich dir auf jeden Fall für die Einblicke, Und für die exklusive kleine kommentierte Führung durch zwei Songs. Das fand ich jetzt sehr schön und ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude gehabt wie ich. Und ansonsten danke ich dir auf jeden Fall, ja, dass wir das auch bei dir aufnehmen konnten, weil wir uns heute zusammen getroffen haben für das Intro. Das heißt, die Musik, die ihr im Intro gehört habt, stammt von Dominik. Und jetzt haben wir natürlich hier auch noch eine Top-Studio-Qualität gehabt. Ganz lieben Dank, Dominik.
Ja, dir lieben Dank, Thomas, auch für deinen tollen Podcast, muss ich auch nochmal sagen. Habe ich immer begeistert gehört, weil ich finde, du machst das ganz, ganz toll. Also bin ich ja riesen Fan auch von dir. Also von dir habe ich auch sehr, sehr viel gelernt, weil du, finde, das immer sehr sauber trennst zwischen Meinung und Fakt. Kenne ich niemanden, der das so große Hygiene betreibt. Und da habe ich auch schon mir viel abgeguckt von dir. Wann begeht man eine Wertung und wann nicht? Und ich finde, das machst du immer sehr, sehr toll. Und da bin ich ein großer Fan von.
Vielen Dank. Und noch einmal ganz kurz den Bogen zu spannen zum Anfang dieser Folge. Da habe ich euch ja darauf hingewiesen, dass auch das neue Intro eingesprochen ist von Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Hinter den Kulissen ist die tätig bei der Sendung MyThinkX, die Show. Und da möchte ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, im ZDF läuft aktuell auch die neue Staffel. Die könnt ihr auch online nachholen. Also das heißt MyThinkX, die Show mit Dr. Mighty Nguyen Kim. Und ich selbst habe mir im Publikum die Folge zu Methan angesehen und bin auf jeden Fall auch sehr begeistert gewesen. Das heißt, falls ihr noch etwas anschauen möchtet, ist das noch ein kleiner Tipp von dieser Folge. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Auf Wiederhören gefällt mir richtig gut.